Ichiro Kishimi und Fumitake Koga, du bist genug. Vom Mut, glücklich zu sein. Unsere Erwartungen an Eltern und Pädagogen sind hoch. Wir wollen unsere Kinder nicht nur zu leistungsfähigen Bürgern erziehen, sondern sie bei ihrer Entwicklung zu charakterstarken und liebevollen Erwachsenen begleiten. Sie sollen in der Lage sein, sich um ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern und sich trotzdem auf Gemeinschaft und Liebe einlassen. Wie können wir sie dabei unterstützen? Indem wir uns mit Hilfe der Gedanken von Alfred Adler auf das Wesentliche konzentrieren. Kinder brauchen keinen Leistungsdruck, sondern aufrichtige Wertschätzung. Diese Blinks erklären, was der österreichische Psychologe unter Selbstständigkeit verstand und wie wir Erwachsenen unseren Kindern dabei helfen, sie zu entwickeln. Das Buch besteht aus einem Gespräch zwischen einem jungen Mann und einem Philosophen. Wir haben für diese Blinks die wichtigsten Lehren aus dem Gespräch herausgefiltert. Blink Nummer 1. Das Ziel von Bildung ist es, Menschen zur Selbstständigkeit zu verhelfen. Was wollen wir mit Bildung erreichen? Dass unsere Kinder leistungsfähig und erfolgreich werden? Dass sie lesen und schreiben können, Differentialgleichungen lösen und die Hauptstädte der Welt aufzählen können? Die Frage ist natürlich rhetorisch. Bildung ist mehr als das. Das wusste auch der österreichische Psychotherapeut Alfred Adler, der Anfang des 20. Jahrhunderts zu den Grundlagen frühkindlicher Entwicklung forschte. Für ihn war das oberste Ziel von Bildung, junge Menschen bei ihrer Entwicklung zu selbstständigen Erwachsenen zu unterstützen. Was verstand Adler unter Selbstständigkeit? Zweierlei. Erstens glaubte er, dass alle Menschen von Natur aus nach Unabhängigkeit streben. Und es stimmt, dass wir unsere Hilflosigkeit schon als Babys überwinden wollen. Dieser unbedingte Wille treibt uns an, zu krabbeln, zu laufen und zu sprechen. Wir kommen mit einem unbändigen Freiheitsdrang zur Welt. Die zweite Qualität der Selbstständigkeit meint, dass wir uns auf die Erfüllung unserer eigenen Aufgaben konzentrieren. Adler unterscheidet dabei zwei Kategorien von Aufgaben, deine und die der anderen Menschen. Du bist nur für deine eigenen Bedürfnisse und Erwartungen verantwortlich. Was bedeutet das? Stell dir vor, deine Chefin kann dich nicht leiden. Dann ist es nicht deine Aufgabe, sie umzustimmen. Ob sie dich mag oder nicht, ist ihre Sache, nicht deine. Dieser Fokus auf dich und deine Belange macht dich selbstständig. Adler hielt die Selbstständigkeit für den Schlüssel zu wahrer Lebensfreude. Aber Vorsicht! Selbstständig zu sein bedeutet nicht, sich vom Rest der Welt abzuschotten. Der selbstständige Mensch, nach Adler, vereint beides. Harmonische soziale Beziehungen und die Erfüllung der individuellen Bedürfnisse. Soweit, so gut. Und was hat das nun mit Bildung zu tun? Auf den ersten Blick hat die Pädagogik bei Adler wenig Spielraum. Ist es nicht ein Widerspruch, dass sich das selbstständige Kind der Autorität der Lehrkraft unterordnet? Und widerspricht deren Verantwortung für die Schüler nicht der Logik, dass sich jeder nur um seine eigenen Belange kümmert? Nein. Für Adler war Bildung essentiell für die selbstständige Entwicklung und er sah Gemeinschaft und Selbstständigkeit als zwei Seiten einer Medaille. Kinder entwickeln ihre Autonomie im Umgang mit anderen Menschen, indem sie am kulturellen Wissen teilhaben. Hier lernen sie alles, von den Codes menschlicher Interaktion bis zu den Verkehrsregeln. All das ist Teil von Bildung. In den folgenden Blinks werden wir hören, wie Adlers Ideen Pädagogen und Eltern dabei helfen, Kinder auf ihrem Weg zu selbstständigen und glücklichen Menschen zu begleiten. Blink Nummer 2. Respekt bedeutet, andere Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Stell dir einen Klassenraum in einer Schule vor. Die Lehrkraft steht vor der Tafel. Auf dem Pult liegt das sorgsam vorbereitete Material für eine Stunde voller interessanter und altersgerechter Aufgaben. Aber die Schüler sind außer Rand und Band. Sie ignorieren die Lehrkraft und stehen von ihren Stühlen auf. Ein paar rennen sogar schreiend auf dem Flur herum und bemalen die Wände. Was fehlt hier? Ganz klar, Respekt. Aber für wen? Die meisten von uns würden intuitiv auf die Lehrkraft tippen. Die Schüler verhalten sich ihr gegenüber respektlos. Du ahnst schon, was jetzt kommt. Adler würde genau das Gegenteil behaupten. Viele Menschen verwechseln Respekt mit Ehrfurcht. Sie glauben, Kinder sollten die Autorität der Erwachsenen anerkennen. Adler war da anderer Meinung. Er verstand Respekt als eine Begegnung auf Augenhöhe. Diese gegenseitige Wertschätzung war für ihn die Grundlage enger zwischenmenschlicher Bindungen und damit die Voraussetzung für die Bereitschaft, einander zuzuhören. Wir haben im ersten Blink gehört, wie sehr Adler die soziale Komponente der Selbstständigkeit betonte. Für ihn war respektvolle Gleichberechtigung der Schlüssel zu dieser Art von Zugehörigkeit. Das führt uns zu einem weiteren wichtigen Aspekt. Adlers Vorstellung von Respekt meint nicht, dass wir einander für unsere Errungenschaften bewundern. Aufrichtiger Respekt bedeutet, dass wir einander so akzeptieren, wie wir sind, ohne Erwartungen und Urteile. Was heißt das für die Lehrkraft in unserem Beispiel? Adlers Logik zufolge ging es nicht darum, dass sie ihren Schülern Respekt beibringt. Im Gegenteil, sie müsste ihren Schülern mit Respekt begegnen. Sie sollte sie so annehmen, wie sie sind. Unreif, ungestüm, voller Taten und Bewegungsdrang. Adler lässt offen, was das konkret bedeutet. Aber vielleicht könnte die Lehrkraft zwischendurch Pausen für Spiele oder körperliche Ertüchtigung einbauen, damit sich die Kinder anschließend besser konzentrieren. Würden die Schüler diesen Respekt erwidern? Würden sie das Entgegenkommen der Lehrkraft mit konzentrierter Mitarbeit belohnen? Vielleicht ja, vielleicht nein. Denn Respekt für andere ist keine Garantie dafür, dass andere ihn erwidern. Aber er ist der wichtige erste Schritt auf dem Weg zu gegenseitiger Wertschätzung. Außerdem ist ein derart aufrichtiger Respekt die beste Schule. Wer Kinder wirklich so nimmt, wie sie sind, lehrt sie, sich selbst zu lieben. Und Selbstliebe ist ein wichtiger Bestandteil von Selbstständigkeit. Blink Nummer 3. Hinter auffälligem Verhalten steht immer der Wunsch nach Aufmerksamkeit. Stell dir vor, ein kleines Mädchen bekommt zu ihrem Geburtstag eine Lupe geschenkt. Im Rasen hinter ihrem Haus erschließt sich ihr eine völlig neue Welt. Stundenlang sieht sie den Ameisen dabei zu, wie sie ihrem geschäftigen Treiben nachgehen. Später entdeckt sie durch Zufall, dass die Lupe das Sonnenlicht wie ein Brennglas bündelt. Sie richtet den Strahl auf eine Ameise und das Insekt verbrennt bei lebendigem Leibe. Ist das Mädchen deshalb grausam? Nein. Sie handelt aus purer und unschuldiger Neugier. Sie weiß noch nicht, was das Leben eines Tieres wert ist. In vielen Fällen ist genau dieses Unwissen am Werk, wenn wir Erwachsenen von Problemverhalten sprechen. Ob Kinder Insekten töten, an stillen Orten herumschreien oder ohne zu schauen über die Straße rennen. Sie sind sich der Konsequenzen ihres Handelns nicht bewusst. Darum bringt es auch nichts, deswegen mit ihnen zu schimpfen. Es ist konstruktiver, auf ihr Unwissen einzugehen. Wir sollten dem Mädchen mit der Lupe erklären, dass jedes Leben kostbar ist. Auch das eine Ameise. Wir sollten sie nicht für etwas tadeln, das sie noch nicht wissen kann. Das klingt nach wertvollem Rat, aber gewiss nur bis zu einem bestimmten Alter, oder? Kindergartenkinder können noch nicht alle Regeln des Miteinanders kennen. Aber was ist mit einem 10-Jährigen, der sie kennt und trotzdem bricht? Adler zufolge würde die Rüge selbst in diesem Falle nichts bringen. Hierfür müssen wir uns näher mit den Ursachen auffälligen Verhaltens beschäftigen. Adler zerlegte es in zwei Phasen. Die erste Phase ist der Wunsch nach Anerkennung. Ein Kind, das für sein gutes Verhalten gelobt wird, will die Erwartungen seines Umfelds weiter erfüllen. Problematisch wird es nur, wenn dieses Lob ausbleibt. Das führt zur zweiten Phase, dem Erregen von Aufmerksamkeit. Das Kind meint, sich gut zu verhalten, wartet aber vergeblich auf das ersehnte Lob. Es geht dazu über, durch störendes Verhalten um Aufmerksamkeit zu buhlen. Dafür nimmt es auch den Tadel seiner Bezugspersonen in Kauf. Es erhält lieber negative Aufmerksamkeit, als gar nicht beachtet zu werden. Ein Kind ist letztlich immer auf Aufmerksamkeit aus, egal ob es die Erwartungen seiner Umwelt erfüllt oder enttäuscht. Darum bringt es nichts, wenn wir Erwachsenen sie durch Lob oder Tadel unter Druck setzen. Jetzt wirst du womöglich hellhörig. Lob soll auch nichts bringen? Widerspricht das nicht allem, was wir über Erziehung wissen? Wie soll man Kinder denn ohne Lob zu anständigen Erwachsenen erziehen? Blink Nummer 4. Lob hemmt persönliches Wachstum und schafft ungesunde Konkurrenz. Goldene Sternchen, lachende Stempel und glitzernde Fleißkärtchen. Lob ist eines der wirksamsten Instrumente im pädagogischen Werkzeugkoffer. Die moderne Bildung betrachtet das Lob als eine Form der positiven Bestätigung, die Kinder zu vorbildlichem Verhalten motiviert. Aber Alfred Adler hätte auch hier widersprochen. Ihm zufolge funktioniert Lob ganz anders. Wenn wir ein Kind für seine gute Arbeit loben, wird das Lob zur Belohnung für die Arbeit. Das mag uns heutzutage normal erscheinen, aber es widerspricht der adlerianischen Philosophie. Laut seinem Konzept der Aufgaben bedeutet Selbstständigkeit, dass wir uns um unsere eigenen Aufgaben kümmern. Die Aufgabe des Kindes besteht also in der Arbeit und nicht darin, belohnt zu werden. Das Lob der Lehrkraft lenkt den Fokus also nicht nur weg von der eigentlichen Aufgabe, sondern es konditioniert das Kind, das Glück im Lob zu suchen. Es verwehrt ihm die tiefere Befriedigung, die Dinge um ihrer selbst willen zu tun. Das verträgt sich auch nicht mit Adlers Vorstellung von Respekt. Wahrer Respekt bedeutet, dass wir einander bedingungslos akzeptieren. Doch das Lob impliziert Bedingungen. Ich respektiere dich nur, wenn du dich auf eine bestimmte Weise verhältst. Stell dir vor, du hast ein besonders unruhiges Kind, das du umso überschwänglicher lobst, wenn es während der Gute-Nacht-Geschichte endlich einmal stillhält. Was passiert? Dein Kind bemüht sich künftig noch stärker um Ruhe. Du zeigst ihm damit aber auch, dass du ihm mehr Aufmerksamkeit schenkst, wenn es seinen wahren Charakter unterdrückt. In der Schule schafft Lob außerdem soziale Hierarchien. Keine Lehrkraft kann das Lob gleichmäßig auf alle Schüler verteilen. Es würde durch die inflationäre Verwendung an Wert verlieren. Also werden manche Schüler häufiger gelobt als andere. Diese Hierarchie führt zu Konkurrenz und macht die Klassenkameraden zu Rivalen. Aber ist es nicht eine unserer größten Aufgaben, unsere Kinder schon in der Schule für die erwachsene Ellenbogengesellschaft zu trainieren? Laut Adler gibt es einen Unterschied zwischen Wettbewerb und Rivalität. Wettbewerb ist ein natürlicher Teil des Lebens, Rivalität nicht. Stell dir vor, du läufst bei einem Marathon inmitten zahlreicher anderer Läuferinnen, betrachtest aber keine von ihnen als direkte Rivalin. Bist du deswegen unmotiviert? Nein, du willst trotzdem gut abschneiden. Vielleicht lässt du dich sogar vom Tempo deiner Mitläuferinnen mitziehen. Du konkurrierst, aber dein Erfolgsgefühl steht und fällt nicht mit deiner Platzierung. Das ist Wettbewerb ohne giftige Rivalität. Und genau diese Art von intrinsischem Sportsgeist müssen wir in der Schule fördern. Blink Nummer 5. Erwachsene müssen die Minderwertigkeitsgefühle von Kindern ernst nehmen. Kinder sind höchst komplexe und intelligente Wesen, genau wie wir Erwachsenen. Auch sie haben nuancierte Wünsche und Bedürfnisse und erleben ihre Gedanken und Gefühle mit derselben Intensität. Trotzdem sind sie uns viele Jahre lang unterlegen. Inwiefern? Sie erleben täglich, was wir ihnen alles voraus haben. Wir treffen die wichtigen Entscheidungen. Wir alleine erreichen die oberen Regale. Wir dürfen Auto fahren, Alkohol trinken und selbst entscheiden, wann wir ins Bett gehen. Adler stellte seinerzeit fest, dass viele Kinder unter Minderwertigkeitskomplexen litten, einem diffusen Gefühl genereller Unterlegenheit. Seiner Meinung nach kommen wir alle unvollständig zur Welt, um uns zu reifen und mündigen Menschen zu entwickeln. Das Problem ist, dass der Verstand eines jungen Menschen schneller reift als sein Körper. Kinder leben täglich mit der Diskrepanz zwischen dem, was sie gerne tun würden, und dem, was ihr Körper und ihr soziales Umfeld zulassen. Es ist ganz natürlich, dass das zu Frust führt. Nur, was tun wir Erwachsenen, wenn sich der Frust von Kindern Bahn bricht? Wir halten sie im Zaum. Im besten Falle trösten wir sie mit positivem Zuspruch. Dabei ist der Subtext: Du bist vollständig. Du bist etwas Besonderes. Das aber heißt, dass wir nicht auf ihr natürliches Minderwertigkeitsgefühl eingehen. Die Menschheitsgeschichte zeigt allerdings eindrucksvoll, dass Minderwertigkeit nicht zwangsweise schlecht ist. Wir Menschen sind dem Rest der Tierwelt in vielen Belangen unterlegen, aber das hat uns zu einigen unserer größten Leistungen angespornt. Wenn wir so schnell laufen könnten wie Pferde, hätten wir heute vielleicht keine Züge oder Autos. Und wenn wir fliegen könnten wie Vögel, hätten wir womöglich niemals das Flugzeug erfunden. Unsere Minderwertigkeit hat uns sogar noch mehr gebracht als technologischen Fortschritt, nämlich unser Gefühl der Zusammengehörigkeit. Schon die Jäger und Sammler taten sich zusammen, um ihre Überlebenschancen zu steigern. Es ist unsere Unvollständigkeit, die uns mit dem Rest der Menschheit verbindet. So gesehen isoliert das Lob das unvollständige Kind von seinem Sinn für Gemeinschaft. Die Botschaft, du bist etwas Besonderes, trennt es vom Gefühl der Zusammengehörigkeit. Es grenzt an Ironie. Das Lob konditioniert das Kind, sich von der Bestätigung anderer Menschen abhängig zu machen. Und diese Abhängigkeit verstärkt die Unterlegenheit, statt das Kind zur Selbstständigkeit zu befähigen. Blink Nummer 6. Freundschaft ist das größte Geschenk, das Lehrkräfte ihren Schülern geben können. Bildung ist ein Geschenk. Gute Lehrkräfte schenken ihren Schülern Aufmerksamkeit, Zeit und Wissen. Und dann gibt es außergewöhnliche Pädagogen, die Kindern ein noch größeres Geschenk bereiten. Sie schenken ihnen Freude. Und zwar nicht nur einen heiteren Moment, sondern die Fähigkeit, die Freude aus dem Klassenraum hinaus und in ihr Leben zu tragen. Um dieses Geschenk näher zu beschreiben, widmen wir uns zunächst einer weiteren adlerianischen Theorie, der zufolge alle Probleme des Lebens durch zwischenmenschliche Beziehungen entstehen. Moment, heißt das, zwischenmenschliche Beziehungen sind schlecht? Und was haben Probleme mit Freude zu tun? Im Laufe dieses Blinks werden wir beide Fragen klären. Widmen wir uns zunächst der Theorie der zwischenmenschlichen Probleme. Wenn du der einzige Mensch auf dem Planeten wärst, gäbe es weder Rivalität noch Neid. Du würdest dich vermutlich nicht einmal einsam fühlen, weil du die Gemeinschaft gar nicht vermissen könntest. Du bist aber nicht der einzige Mensch auf dem Planeten. Darum musst du zwangsläufig mit den Problemen umgehen, die zwischenmenschliche Beziehungen mit sich bringen. Adlers Theorie verdeutlicht, dass Gemeinschaft eine fundamentale Tatsache des Lebens ist. Wir sind von Geburt an mit anderen Menschen verbunden. Womit wir bei den schönen Seiten der Gemeinschaft wären. Zwischenmenschliche Beziehungen sind nicht nur die Wurzel aller Probleme, sie sind auch die Wurzel aller Freude. In der adlerianischen Philosophie ist die Freude ein Produkt des Gemeinschaftsgefühls, also dem Gefühl der sozialen Zugehörigkeit. Wir tragen dieses Gefühl von Geburt an wie eine Ahnung in uns, müssen es aber aktivieren. Die Ahnung muss durch positive Reize zum Vertrauen heranreifen. Die wichtigsten positiven Reize sind laut Adler unsere Freundschaftsbeziehungen. Damit meinte Adler nicht nur die Pflege der engen Freundschaft. Er meinte die Bereitschaft, allen Menschen in Freundschaft zu begegnen. Und wo machen Kinder ihre ersten großen Erfahrungen mit Freundschaft? Genau, in der Schule. Hier kommen wieder unsere Pädagogen ins Spiel. Eine gute Lehrkraft prägt die Freundschaftsbeziehungen ihrer Schüler. Nicht indem sie sich wie eine Freundin oder ein Freund verhält, sondern indem sie ihnen die Wärme und Empathie entgegenbringt, die man mit wahren Freunden teilt. Ihr Verhalten dient den Kindern als Vorbild. Sie hilft ihnen, enge Freundschaftsbeziehungen aufzubauen und anderen Menschen in Freundschaft zu begegnen. Und das ist doch die beste Voraussetzung für wahre Freude. Blink Nummer 7. Die Geburtenfolge unter Geschwisterkindern kann unser Verhalten ein Leben lang beeinflussen. Astrologie, Myers-Briggs-Typenindikatoren, Aura-Lesen. Wir Menschen versuchen, unsere individuelle Persönlichkeit mit den unterschiedlichsten Methoden zu erklären. Alfred Adler hatte eine ganz einfache Erklärung für wesentliche Charakterzüge. Die Geburtenfolge unter Geschwistern. Wir erinnern uns, dass Adler den zwischenmenschlichen Beziehungen eine besondere Bedeutung beimaß. Und die meisten Kinder machen die intensivsten Erfahrungen in diesem Bereich zu Hause, im Kreise ihrer engeren Familie. Adler glaubte, dass sich der Platz in der Geburtenfolge einer Familie entscheidend darauf auswirkt, wie Kinder zwischenmenschliche Beziehungen erleben. Die Kurzfassung lautet so: Das erstgeborene Kind erhält zunächst die ungeteilte Liebe und Aufmerksamkeit seiner Eltern. Dann aber kommt das zweite Kind und die Sache wird kompliziert. Manche Erstgeborenen werden von dem Verlust der alten Ordnung so sehr traumatisiert, dass sie den Rest ihres Lebens darunter leiden. Sie neigen als Erwachsene zu einer konservativen und pessimistischen Haltung. Die Zweit- oder Drittgeborenen sind oft das Gegenteil. Sie haben von Geburt an einen übermächtigen Konkurrenten vor der Nase, dem sie instinktiv nacheifern. Viele Kinder neigen in dieser Unterlegenheit dazu, ihren Selbstwert an Gefühle wie Aufmüpfigkeit oder eine Ablehnung der Familiendynamik zu knüpfen. Das heißt aber nicht, dass es Einzelkinder leichter haben. Viele von ihnen leben in konstanter Sorge um die potenzielle Ankunft eines geschwisterlichen Rivalen. Wenn der nie kommt, projizieren sie ihr Konkurrenzdenken auf ihre Eltern. Das kann zu familiären Spannungen und Konflikten führen. All das sind nur Tendenzen, aber keine von ihnen ist gesund. Mehr noch, sie stehen der Selbstständigkeit im Weg. Jeder der beschriebenen Persönlichkeitstypen knüpft sein Selbstwertgefühl an die Bestätigung anderer Familienmitglieder. Da aber nach wie vor viele Kinder mit Geschwistern aufwachsen, bleibt die Frage, was wir Eltern und Pädagogen tun können. Nun, Lehrkräfte sollten ihre Schüler wie zuvor beschrieben auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleiten. Und Eltern sollten sich darum bemühen, ein gleichberechtigtes und solidarisches Verhältnis zwischen Geschwistern zu fördern. Noch wichtiger ist aber, dass wir Erwachsenen unsere eigenen Prägungen hinterfragen. Viele Menschen tragen ihr kindliches Aufmerksamkeitsbedürfnis ein Leben lang mit sich. Wir helfen unseren Kindern am meisten, wenn wir uns von diesen Tendenzen befreien. Blink Nummer 8. Liebe ist der Kompass auf dem Weg von der Abhängigkeit in die Selbstständigkeit. Jedes neugeborene Kind ist das Zentrum seines kleinen Universums. Seine Macht erscheint ihm geradezu göttlich. Es muss nur weinen, damit es seine Bezugspersonen trösten, füttern und wiegen. Das lässt für dieses kleine Wesen nur einen Schluss zu. Ich bin der Mittelpunkt der Welt. Dieses naive Machtgefühl ändert natürlich nichts daran, dass das Baby hoffnungslos von seiner Umwelt abhängig ist. Wenn es den hier beschriebenen Weg in die Selbstständigkeit meistern soll, muss es überwinden, was ihm so sehr am Herzen liegt. Die Vorstellung, sein Ich sei das Zentrum des Universums. Und wie schafft es das? Alfred Adler zufolge gibt es nur einen Kompass auf dem Weg zu wahrer Autonomie. Die Liebe. Jetzt könntest du zu Recht fragen, ob Liebe nicht genau das Gegenteil von Selbstständigkeit ist. Verbindung, Abhängigkeit, bedingungslose Hingabe. Adler wäre genau deiner Meinung. Die adlerianische Selbstständigkeit isoliert uns nicht von unserer Umwelt. Sie gibt uns erst die Kraft, uns für die Welt zu öffnen. Sie ist das Gegenstück zur Ich-Bezogenheit. Sie meint, dass wir selbst so fest im Leben stehen, dass wir andere Menschen halten können. In der Selbstständigkeit sind wir fähig, unsere eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Darum können wir in Harmonie mit anderen Menschen leben, ohne von ihnen zu erwarten, dass sie unsere Bedürfnisse erfüllen und unseren Selbstwert nähren. Dann sind wir in der Lage, wahre Liebe und Freundschaft zu leben. Und so entsteht wahre Freude. Keine selbstgerechte Freude, bei der wir nur auf unsere eigenen Gefühle achten. Und keine fremdgerechte Freude, bei der wir unser Glück an die Befindlichkeit unseres Partners hängen. Diese Freude ist der Kern der Liebe zwischen zwei Menschen, die in der Überwindung ihres Ichs eine Verbindung schaffen, die einem Wir gehört. Das ist der letzte große Schritt und die wichtigste Wahl auf dem lebenslangen Weg von der kindlichen Abhängigkeit zur Selbstständigkeit. Das Bekenntnis zu einer romantischen oder platonischen Liebe, deren Wir größer ist als das Ich. Die Kernaussage der Blinks, die du eben gehört hast, lautet, dass Bildung mehr wollen sollte, als Fakten und Zahlen zu vermitteln. Sie sollte Kinder auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit unterstützen. Für Alfred Adler bedeutete Selbstständigkeit die Fähigkeit, sich um seine eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Wer mit sich selbst im Reinen ist, kann anderen Menschen respektvoll und freundschaftlich begegnen. Er macht sich frei von fremder Bestätigung und überwindet sein Ego, um ehrliche und gesunde zwischenmenschliche Beziehungen zu führen. Was du konkret umsetzen kannst. Verzichte aufs Loben und stärke die Empathie. Wir haben gesehen, dass Adler Lob für regelrecht schädlich hielt. Aber wie sollen wir unseren Kindern denn vermitteln, dass wir auf ihr Verhalten stolz sind? Zum Beispiel, indem wir den Fokus von ihnen auf andere Menschen lenken. Stell dir vor, dein Kind hat es geschafft, ein Spielzeug mit einer Freundin zu teilen. Dann kannst du statt »Das hast du aber toll gemacht« sagen, »Ayla hat sich riesig darüber gefreut, dass du dein Spielzeug mit ihr geteilt hast.« Das waren unsere Blinks zu »Du bist genug« von Ichiro Kishimi und Fumitake Koga. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.